Pittys Podcast wieder da. Der Pitti ist wieder am Start und heute ist die Bude voll hier bei mir. Es ist hier der Englisch-Leistungskurs. Sag mal hallo, Leute.
Hi.
Sehr schön. Also ganz voll ist die Bude nicht. Es sind 8 Leute hier. 2 konnten heute leider nicht. Also die Klasse ist eigentlich relativ klein, aber von höchstem Niveau, muss man sagen, ganz tolle Leute, die hier nächstes Jahr Abitur machen werden und die erzählen so ein bisschen, weil das wirklich interessant ist. Wir reden ja manchmal so ein bisschen im Unterricht über Musik und da habe ich gesagt, hier Leute, ihr habt ja echt tolle Sachen, die euch interessieren und ich hätte euch gern mal hier. Deswegen werdet ihr heute eure Lieblingssongs oder ein paar eurer Lieblingssongs präsentieren, was natürlich schwer ist. Denke ich mal, Ruben, weil du bist der Erste gleich, der einzige Mann hier in dem Kurs.
Ja, tatsächlich.
Hältst du aber schon aus, oder?
Ja, natürlich.
Geht. Man kann es natürlich, also ich habe ja manchmal hier den Soundtrack meines Lebens bei Gästen und die müssen es dann auf 12 Songs reduzieren und selbst das finden manche ganz schwer und dann ist natürlich noch viel schwerer, das auf einen Song runterzubrechen, aber trotzdem, ihr habt es geschafft, ganz toll. Ruben, du bist der Erste. Ruben, erzähl mal ein bisschen was von dir. Also bei dir ist es interessant, weil der Kurs hier, die Truppe ist ein bisschen auch bunt gemischt interkulturell. Und du kommst aus Armenien. Wie lange bist du denn schon hier in Deutschland, Ruben?
Ja, ich bin schon 2 Jahre hier in Deutschland. Ich habe nicht gezählt, vielleicht 2,5. ja, aber Deutsch lerne ich schon seit 5 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, ich komme aus Armenien, aus der Hauptstadt.
Erivan.
Genau. Ah. Radio Erivan.
Ja, genau. Also, das hast du ja schon erzählt, das ist toll. Und ja, bist du gerne in Deutschland?
Ja, also am Anfang war es mir sehr schwierig mit der Adaption, aber jetzt mag ich das Land sehr und ich habe mich auch wirklich hier sehr gut assimiliert.
Ja, was wir auch wirklich alle wissen von dir hier, dass du sprachenmäßig wirklich sehr begabt bist und du kannst ja also wirklich nicht nur Deutsch jetzt sehr gut nach so kurzer Zeit, Englisch. Welche Sprachen sprichst du noch?
Ach, hör auf bitte, ich kann... Fließend spreche ich natürlich meine 2 Muttersprachen, Russisch und Armenisch, und natürlich auch noch ein bisschen Deutsch, Englisch. Aber ich habe auch Französisch gelernt und alle anderen Sprachen mag ich auch sehr gerne. Ich habe auch Arabisch gelernt und dann ein bisschen Hebräisch und Japanisch, Chinesisch und so weiter.
Ja, hört nicht auf, gell? Okay, super. Und jetzt bist du... Auch interessant, das hatte ich noch selten, also ich habe es immer zurückgehalten, weil ein Mann, den ihr auch kennt, Herr Küfner, der war hier schon ein paar Mal, der hat immer gesagt, er möchte mal über Klassik reden. Ich habe gesagt, bei mir gibt es keine Klassik, die Musik fängt an im Jahr 1956 mit dem Rock'n'Roll. Aber du hast was von Chopin, warum hast denn du was von Chopin ausgewählt, Ruben, bitte?
Ja, also ich habe selbst in Armenien eine Musikschule besucht, das ist so eine Tradition, die aus der Sowjetunion bei uns immer noch geblieben ist. Und das ist für eine allgemeine Entwicklung, aber es war sehr schwierig als Kind zu verstehen, dass man das braucht. Deswegen habe ich auch nur Klassik dort gespielt und nicht die Sachen, die ich mochte. Aber dann langsam hat sich das so entwickelt, auch wenn ich geschlafen habe, hat mein Vater immer klassische Musik angemacht, mir und meinem Bruder. Und so sind wir aufgewachsen unter dem Effekt von Intelligenz. Genau, und das habe ich angefangen langsam zu mögen. Und das mein Lieblingskomponist ist Chopin. Eigentlich Chopin, das wird nach der französischen Maniere ausgesprochen, Chopin. Aber ja, er kommt selber aus Polen. Mhm. Und er hat eine extrem interessante Geschichte, Lebenslauf. Und darüber würde ich jetzt sehr gerne heute sprechen, dass viele viel mehr erfahren als nur einfach 2 Noten.
Okay, trotzdem hören wir erstmal die 2 Noten. Ja. Und ich muss dich natürlich fragen, du spielst Klavier, könntest du das spielen?
Das habe ich versucht zu lernen, aber das ist sehr schwierig. Ich spiele selber die erste Ballade, ist mein einer der Lieblingssongs von ihm, aber das spiele ich nicht sehr gut. Also.
Hör mal rein. Also The Revolutionary, jetzt mal, Opus 10, Nummer 12 in C-Moll, C-Minor, Revolutionary, Chopin. Thank you. Wir hören ja immer nur kurz rein. Leute, ihr könnt euch natürlich da draußen immer die Liste komplett anhören, die ich verlinken werde in den Shownotes. Ihr braucht einfach nur draufklicken und hört euch das mal ganz an. Was ich schon von Anfang an merke, ist, du musst mit den zwei Händen offensichtlich ganz verschiedene Sachen machen. Ja, genau. Also das eine, also ganz schnell und dann die Melodie offensichtlich mit der rechten Hand. Ist irre. Aber erzähl doch mal, du wolltest was über ihn erzählen.
Also erstmal Chopin, Frédéric Chopin, aber ursprünglich aus Polen, Frédéric Chopin. Er ist in Polen geboren, er hatte eine sehr schwierige Kindheit. Seine Schwester ist dann auch gestorben und es gibt auch Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, worüber man stundenlang reden kann, wie sein Vater war und so weiter. Aber ja, er ist dann später, er war in Wien, in Frankreich und um dieses, genau dieses Stück zu verstehen, muss man die Geschichte Polens kennen. Und Ende des 18. Jahrhunderts wurde Polen zwischen Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt. Und dann verschwand als Staat natürlich aus der Weltkarte. Und Warschau, die Hauptstadt, stand unter russischer Herrschaft. Und 1830 begann ein Aufstand in Warschau. Und junge Offiziere erhoben und dann also erhoben sich gegen Russland und daraus entstand ein völliger Krieg. Und er war damals in Frankreich und in Wien. Und als der Krieg dann dort angefangen hat, haben die hat Polen im Jahr 1831 verloren leider. Russland hat den Aufstand dann drastisch
niedergeschlagen. Gestoppt.
Genau, niedergeschlagen. Und so im Exil hat er dann frustriert, es ist natürlich eine Vermutung, man weiß es nicht ganz genau, man weiß seine Stellung gegenüber den Aufstand und wie es aufgehört hat, wegen seinen Aufzeichnungen, wegen seinen Notizen.
Ja, genau. Tagebuch.
Genau, Notizen Tagebuch. Und so. Ja. Mhm. Und das ist aber eine starke Vermutung, dass er, nachdem er das Ganze erlebt hat, einfach danach das beim Klavier so ganz wütend geschrieben hat. Und das merkt man von dem ersten Akkord, wie es wirklich toll anfängt. An sich ist es eine Etüde, also ein Stück.
Übung.
Genau, eine Übung, die Technik von den Händen, von den Fingern zu entwickeln. Aber Chopin ist so geil, dass er daraus wirklich ein Meisterwerk schafft und dass es wirklich sich sehr schön anhört und da merkt man auch in den weiteren Takten, dass die gleiche Melodie noch langsamer Piano wird und da merkt man auch die Hoffnungslosigkeit und wie sein Leben dann auch sich ergeben hat. Und er widmete die Etüden Franz Liszt, dem Crush des 19. Jahrhunderts, dem berühmtesten Virtuosen seiner Zeit. Und beide waren sehr unterschiedlich. Also Chopin mochte nie Konzerte. Er ist immer in der Dunkelheit so, hat dort gespielt. Er mochte so kleine Salons mit wenig Beleuchtung. Und Franz Liszt dagegen war immer so, er mochte sein Publikum. Er hat immer so groß gespielt und er hat das alles genossen. Und er war also ein Bühnenstar. Und trotzdem wurde Chopin zu einem Symbol Polens. Er schrieb keine großen Werke über die Revolution, sondern Klaviermusik. Also er hat selbst nicht das Stück die revolutionäre Etüde genannt, sondern ganz langweilig, also Opus 10.
Nummer, so wie man es zählt.
Genau, C-Sharp, C-Minor. Und doch Polen ist überall darin präsent und etwa in Mazurkas und Polonesen, ich glaube Mazurkas nennt man auf Deutsch Mazurken.
Ja, 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 genau, das sind diese ja, so ja. Marschähnlich. So
ja, bisschen. Ja, genau. Okay. Und der Flughafen ist sogar in Polen, in Warschau nach ihm genannt und viele andere Sachen und er ist sehr beliebt und alle lieben ihn. Auch Russland, in Russland wird es auch sehr gut gespielt.
Ja, das ist auch sehr schön, super, gucken. Toll. Ja, also auch klassische Musik und natürlich nicht nur auch klassische Musik, aber du hörst schon auch Popmusik und so, ne?
Ja.
Okay. Gut, bei dir haben wir zwei Songs. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht jeder will zwei Songs präsentieren, aber du hast zwei Songs dabei und auch der zweite ist vielleicht nicht das, was man jetzt mit einem, ich darf gar nicht sagen, wie alt du bist, oder? Also mit einem ganz Jugendlichen oder, naja, schon volljährigen jungen Mann verbinden würde. Aber du hast was ausgesucht von Charles Aznavour.
Ganz klar.
Warum?
Also, mein zweites Lied ist Comme Diese von Charles Aznavour. Und ich habe es ausgewählt, weil er einer meiner Lieblingssänger ist und als Armenier für mich eine besondere Bedeutung hat. Er ist selber Armenier und ganz Armenier, aber manchmal ist er auch Franzose. Genau, er wird als der Chansonnier von Frankreich des 21. Jahrhunderts vorgestellt.
Ja.
Genau, trotzdem hat er seine Herkunft immer gezeigt und viel für Armenien getan und der Welt gezeigt, wer wir überhaupt sind. Ein sehr bekannter Dichter, ein armenischer Dichter, hat gesagt, wir sind wenig, aber man nennt uns Armenier. Also wir existieren und es gibt uns. Und durch Charles Aznavour sind wir auch sehr bekannt geworden, ja, natürlich. Aber ja, es geht jetzt momentan nicht um uns, sondern um Charles Aznavour. Und das Lied Comme il disait erschien 1972 und bedeutet etwa auf Französisch, wie sie sagen.
Ja.
Genau. Und darüber könnte ich jetzt sehr eine interessante Geschichte erzählen, weil ich vor kurzem den Film Monsieur Aznavour gesehen habe und das hat einen sehr tollen Eindruck hinterlassen. Genau, hinterlassen. Und ja, soll ich anfangen mit der Beschreibung?
Nee, wir hören erst rein.
Okay,
ja. Comme il disait.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur.
Ha, also auch hier eher ungewohnte Töne bei mir, so rum. Erzähl doch mal die Geschichte.
Also, das Besondere an diesem Lied ist die Ich-Perspektive von Aznavour. Er hat immer von der Ich-Perspektive geschrieben, weil er meinte, das habe ich auch im Film erfahren, dass wenn man von der Er- oder Sie- oder sogar Es-Perspektive schreibt, kreiert man eine Distanz,
ja,
genau, die wirklich dann von dem Sänger also einen Abstand macht.
Ja. Ja.
Und deswegen hat er auch das so gemacht, dass wenn auch die Geschichte nicht stimmt, dann macht er das auch trotzdem. Und in diesem Lied geht es über einen ganz interessanten Menschen, den er in einem Bar getroffen hat, nachdem er so schon wirklich berühmt geworden war, in Frankreich und weltweit auch noch. Ich glaube, das war in den USA oder in Kanada, wenn ich mich nicht täusche. Genau, der Erzähler lebt mit seiner Mutter, j'habite seul avec maman, ich lebe alleine mit meiner Mutter, arbeitet als Dekorateur und tritt nachts im Kabarett auf. Und hinter der Bühne steht ein einsamer Mensch mit unerfüllter Liebe. Für 1972 und generell für Europa sogar damals war das ungewöhnlich. Homosexualität war tabuisiert und oft karikiert dargestellt, auch wenn es damals die Freiheit gab und dass es nicht illegal war. Gab es wirklich eine Tendenz, diese Menschen auszugrenzen. Und Aznavour macht das Gegenteil. Er verspottet nicht. Er erklärt nicht, sondern lässt die Figur selbst sprechen. Und so wird der Zuhörer gezwungen, die Welt aus ihrer Perspektive zu sehen. Deswegen ist die Ich-Perspektive so besonders wichtig bei ihm. Und das passt zum Titel Comme il disait. Auf der einen Seite steht das Ich mit seinem Leben und der Schwierigkeiten, dem gesellschaftlichen Druck. Und auf der anderen Seite sie, they, die ihn auf eine Eigenschaft reduzieren. Genau, und Aznavour ließ sich von realen Personen inspirieren, wie gesagt, etwa seinem Chauffeur auch, Sekretär und einem befreundeten Doktorateur. Und eine typische Anekdote für einen Reim fand er den Namen Rue Sarasate auf einem Stadtplan. Und was ich an ihm mag, er verkörperte seine Figuren. Als Sänger und Schauspieler machte er seine Lieder zu kleinen Theaterstücken. Live wird es besonders deutlich und er wurde auch sehr oft kritisiert wegen seinem Aussehen, wegen seiner Stimme, dass seine Nase so zu groß ist. Es gab auch eine ja, also ich bin eine Ausnahme, ich bin ein Armenier mit einer kleinen Nase und alle waren immer so neidisch, aber ich finde das eigentlich toll. Das ist eine Eigenschaft, die ich an uns mag, tatsächlich. Es gibt auch einen sehr bekannten Komponisten, auch klassisch, Arno Babajanian, und er hatte auch eine sehr große Nase. Und das wurde dann zu einem Souvenir. Und darauf kann man die Schlüssel dann jetzt aufhängen. Genau. Okay. Ja, aber tatsächlich in Frankreich, wie man schon das von dem Namen kennt, merkt, Charles Aznavour, er war tatsächlich gebürtig Varinac, Aznavourian. Und dann hat er wirklich alles an seiner Herkunft sehr wirklich versucht zu
verleugnen?
Genau. Ja. Nicht wirklich, sondern einfach nur
zurückzuhalten?
Genau, im Schatten zu halten. Ja. So ungefähr etwa. Und das war so, dass die Franzosen, vor allem Edith Piaf, die Star von Frankreich damals, hatte eine toxische Beziehung mit ihm. Nicht romantisch, sondern so wie Schüler und Lehrer. genau. Sie hat ihm viele Sachen machen lassen, die er dann später bereut hat. Vor allem die Nasen-OP. Ja, und
das ist ziemlich.
Okay. Genau, ja. Er hat auch da seinen Namen so dargestellt, Charles Aznavour. Und dieser kleine Teil von dem armenischen Erbe, das Jan am Ende von den Nachnamen, das gibt von 99% der Armenier, hat er weggelassen. Wie seine Schwester auch und wie viele Künstler damals im Ausland. Tja, und das Interessante an ihm ist, das war damals auch riskant, über sowas zu singen, vor allem als Armenier. Und ein männlicher Star sang ohne Distanz aus der Perspektive eines homosexuellen Mannes. Und Aznavour entsprach nie dem klassischen Starbild. Man hielt seine Stimme für ungeeignet, wie gesagt. Und er war zu klein, aber er hat trotzdem weitergemacht und dann Erfolg gehabt. Und doch genau daraus entstand sein Stil. Er erzählte Geschichten. Genau. Und es gibt auch eine interessante Sache, die wir nicht gehört haben im Lied. Je suis un homme, oh. Und er singt das so. Es ist geschrieben, homme. Komma, oh, also ich bin ein Mann, oh. Aber er singt das so, dass es klingt, je suis un homo, ich bin homosexuell.
Ja, yeah, okay.
Genau, und das zeigt alles. Das durfte man damals nicht so wirklich. Und er zeigt das nicht so, dass man denkt, oh, homosexuell wieder, sondern aus der, wie gesagt, Ich-Perspektive das einlebt. Und genau, für mich ist das auch seine Herkunft wichtig. Er wurde 1924 in Paris als Charnaud Varinac Aznavourian geboren, wie gesagt. Und danach trotzdem wurde er ein Symbol französischer Kultur, ohne seine armenische Identität aufzugeben. Und er hat dann auch sehr viel für Armenien getan, nachdem wir auch einen tragischen Erdbeben hatten von Spitak, und er hat dann sehr viel gemacht, und er wurde dann auch Botschafter in der Schweiz und Vertreter bei internationalen Organisationen in Genf. Ja, und an sich ist er deshalb mehr als ein berühmter Armenier. Er nutzte seinen Ruhm aktiv, um Armenien zu helfen. Vielleicht gibt es auch eine Verbindung zu Chopin, der Abstand war nicht gut gelungen.
Ja.
Und trotzdem hatte er diese Inspiration, dann weiterzumachen, genauso wie Charles Aznavour damals, genau.
Ja, Also ihr merkt schon, Leute auch, also auch alle, die hier sitzen, der Ruben, der hat viele Geschichten zu erzählen. Wir hören ja auch immer gespannt zu und er weiß auch wahnsinnig viel. Also toll, vielen Dank Ruben für diese zwei Geschichten und Songs. Toll auch, dass du dass das eben zu deiner Identität auch gehört und dass du das auch immer wieder dann auch erzählst, dass die Wurzeln, die kulturellen Wurzeln, die ja auch ganz wichtig sind. Dankeschön. Ja, das war der Ruben, jetzt kommt die Dima. Ja, jetzt sind wir in einem anderen Kulturkreis auch, weil deine Familie aus Syrien kommt, Dima. Mhm. Sagen wir mal, die Musik ist jetzt, kommt nicht aus Syrien, die du dir ausgesucht hast, aber sie ist auch arabisch, sagen wir es mal so. Dima, erzähl erst mal, warum du hier Fairuz dir ausgesucht hast. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Wochen habe ich euch eben so ein bisschen Songs vorstellen lassen hier, als wir ein bisschen Zeit zwischendrin hatten. Und da hast du eben gesagt, jetzt hören wir uns doch mal was von der an. Das ist wirklich wunderschön, diese Musik. Wie kommt man da drauf, als hier 17-Jährige, ja, so Musik zu hören?
Genau, also ich glaube, das hat auch schon sehr viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Also sie ist eine libanesische Sängerin, also trotzdem arabisch, aber halt trotzdem ein Nachbarland von uns. Aber sie ist trotzdem, sage ich mal, eine Legende in der arabischen Welt. Also ich würde sie sogar vergleichen, wie wenn jetzt jemand sagen würde, wer ist Michael Jackson, wer ist Elvis Presley, alle würden diese Persönlichkeiten, ja, kennen. Und genauso ist es mit ihr. Sie ist tatsächlich sehr, sehr berühmt. Sie ist, sage ich mal, schon eine Ikone geworden über die Jahre. Und sie lebt auch heute noch natürlich sehr extrem privat. Also sie hat auch zu ihren Lebzeiten immer sehr extrem privat gelebt, fast keine Interviews gegeben. Also ihre ganze Persönlichkeit oder ihre Erscheinung drehte sich quasi nur um die Musik. Also sie war der Musik komplett verschrieben und deswegen ist auch so wenig über sie bekannt. Nicht mal ihr genaues Geburtsdatum oder beziehungsweise Geburtsjahr ist sogar bekannt, weil es auch eher so in den Hintergrund gerückt ist, tatsächlich über die Jahre.
Hören wir mal rein?
Ja.
Ach, bitte sprichst du aus, weil ich werde es hundertprozentig falsch machen. Wie heißt der Song?
Ghanan Antahun.
Was das bedeutet?
Wir hatten eine Mühle, eine Wassermühle.
Wir hatten eine Wassermühle. Es geht sehr ruhig los, ich spule da noch ein bisschen vor. Ihr wisst es ja, wenn ihr zuhört, ihr könnt es nie ganz anhören. Aber die Stimme ist ganz toll. Leute, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Also ich kündige hier groß den Englisch-Leistungskurs an. Wir haben hier Chopin, dann haben wir Charles Aznavour, Fairuz, also es ist nichts Englisches bis jetzt, kommt aber noch. Aber es ist toll. Wir hatten eine Mühle und so grundsätzlich, worum geht es hier so?
Also dieses Lied symbolisiert vor allem die Kindheitserinnerungen. Also da geht es grob so, wir hatten eine Mühle bei dem Haus meines Großvaters. Da ist immer das ganze Dorf gekommen, um halt ihren Weizen oder ihr Getreide zu mühlen, quasi zu Mehl. Und es war ein Ort, wo sich alle getroffen haben. Und dann waren die Straßen nachts erfüllt und wir haben alle gesungen und unser Leben genossen. Also es geht jetzt vor allem um das einfache Leben damals. Sie hat vor allem jetzt über ein kleines libanesisches Dorf geschrieben. Natürlich ist die Lyrik jetzt fiktiv, es ist nicht wirklich so gewesen, aber sie war dafür bekannt, sehr poetisch zu singen. Also ihre ganzen Texte sind wunderschön anzuhören. Also vor allem im Arabischen merkt man auch, wie wirklich versucht wurde, diese Message, sage ich mal, oder die Nachricht wirklich gut zu überbringen. Auch im Lied merkt man, zu Beginn ist es noch sehr ruhig. Mhm. So, sie sagt, ja, wir erinnern uns an die Nächte, an die Zeiten, wo wir ja zusammen waren. Und dann später, wenn sie dann auf die wirklichen Erinnerungen zurückgeht, dann wird sie lauter, dann fängt auch der Refrain an. Und da merkt man auch, dass sie mit positiven Erinnerungen auf diese Zeiten zurückblickt. Und ich finde, das wurde auch im Lied sehr schön gezeigt, durch diese Wende von ruhig zu
schnell. Ja, das wird ja wie eine Feier dann praktisch musikalisch. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Toll. Ja, und wir haben uns da ein paar Songs angehört. Ich habe gleich gesagt, das hört sich so ein bisschen an. Das schreit auch nach Remixes und so. Da gibt es auch welche. Also deswegen kann ich nur empfehlen, da mal diese Künstlerin ein bisschen mehr anzuhören, da mal ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Die ist anscheinend wirklich ganz groß im arabischen Raum, habe ich nicht gewusst. Und es ist sehr bereichernd, sowas kennenzulernen. Toll. Dima, du hast ja noch einen zweiten Song ausgesucht, der jetzt endlich mal Englisch ist. Ne? Also das, und zwar ist das von Leslie Gore. Und das ist auch interessant. Ein wunderschönes Lied, das ich sehr toll finde, schon immer. Und das ja eine ganz besondere Botschaft auch hat.
Genau, ich habe ausgewählt You Don't Own Me, erschienen im 64, also in den 60ern. Und wie ich vor allem auf dieses Lied kam, ist, ich hatte eine Zeit letztes Jahr, wo ich tatsächlich sehr viel 60er gehört habe. Also Frank,
das ist ja kein Fehler.
Ja, also mein ganzes Spotify-Wrap-Up auch für das Jahr war nur mit 60ern voll am Ende. Und genau, ich würde sagen, es hat jetzt ein bisschen abgenommen, aber trotzdem höre ich noch gerne ihre Lieder. Und vor allem dieses Lied, was genau für mich ausstrahlt, ist, dass es, ich sag mal, Vogue für die damalige Zeit war. Also ja. es war was Neues. Es war etwas, es wurden Dinge angesprochen, Feminismus. Es gilt auch für heute noch, sag ich mal, als eine Hymne für die Frauen oder für die Menschen, die damals noch ungesehen geblieben sind.
Ja, you don't own me. Ich gehöre dir nicht praktisch. Ja? Also genau. Du besitzt mich nicht und don't tell me what to do and don't tell me what to say. Ja? Also du brauchst mir nicht erzählen, was ich zu tun, was ich zu lassen habe. Und das war für die damalige Zeit, glaube ich, schon sehr ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Und wichtig.
Vor allem, ich kam auch Anfang 60er raus und die, sag ich mal, die Frauenbewegung mit dem Feminismus hat ja erst so Ende 60er bis 70er angefangen. Ja. Und da war auch was komplett Neues, dass es überhaupt von ihr rausgekommen ist. Vor allem, dass ihr erster Hit ja eigentlich ein Jahr davor, It's My Party. Ja. Und dann ging es ja um was komplett anderes. Also da ging es ja um eine Teenagerin, die sich, ihre Gefühle verletzt wurden. Und es war ein traditionelles Liebessong, sag ich mal, das jetzt die Leute damals gehört hätten. Und dann ein Jahr später was, sag ich mal, etwas Neues rauszubringen, was auch jetzt nicht mit dem Stil, den sie davor gesungen hatte, übereinstimmt, war auch natürlich wagemutig. Also es hat ja auch am Ende geklappt und ist bis heute noch ein Hit.
Klassiker, absoluter Klassiker. Kommt immer mal wieder vor, auch in Werbungen kommt es immer mal wieder vor. Ganz tolles Lied. Leslie Gore lebt noch, hast du rausgefunden?
Ah, ja? Tatsächlich nicht mehr.
Nicht mehr.
Okay. You don't know. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change.
Wunderbar. Auch eine Frau, die dann offen mit einer anderen Frau zusammen war.
Also, es war schwieriger bei ihr. Zu Beginn war es überhaupt nicht klar. Sie hat sich über nicht ihre Sexualität geäußert. Erst 2005 tatsächlich, schon als sie 40 Jahre in der Musikbranche tätig war, hat sie auch geäußert, dass sie mit ihrer damaligen Partnerin dann auch wirklich zusammengelebt hat und offen lesbisch war. Und deswegen wird auch heute noch der Song, sage ich mal, ist eine moderne Interpretation, halt als für die Unabhängigkeit, für den Feminismus, für die LGBTQ+-Rights oder Sichtbarkeit zumindest gesehen, was ich auch tatsächlich schon eine schöne Interpretation finde aus den modernen. Und sie hatte sich zwar damals nicht wirklich geäußert zu homosexuellen Rechten, aber dann, nachdem sie dann wirklich ein Coming-out hatte und offen ihr zugegeben hat, dass sie eine lesbische Beziehung führt, hat sie sehr viel dafür auch eingestanden. Sie hat dafür, sie hat das, sag ich mal, versucht in der Welt mehr zu verbreiten. Sie wollte so die Fehler ihrer damaligen Zeit jetzt halt mehr, sag ich mal, der Welt zeigen, dass es vollkommen okay ist und jeder leben darf, wie er möchte.
Super. Sehr schön. Leslie Gore, You Don't Own Me. Toll. Danke, Dima. Sehr schön. Jetzt musst du dann, also es geht hier, Leute, wenn ihr, das könnt ihr euch vorstellen, ich habe nur eine limitierte Anzahl von Mikrofonen. Wir machen hier ein bisschen fliegenden Wechsel. Jetzt kommt nämlich die Anna und die Dima und der Ruben gehen auch von den Mikrofonplätzen weg und es kommen die nächsten gleich dann, nämlich die Sarah und die zwei Theresas oder können sich schon mal fertig machen und bereit machen. Anna, so, jetzt hören wir ein bisschen Punk, oder?
Ja. Ich muss davor sagen, ich liebe Punkmusik. Ich bin ganz ehrlich.
Da machst du ja auch keinen Fehler. Ja,
es ist laut, es ist wütend, es ist einfach toll.
Und der Ruben haut gleich alles kaputt.
Ja, ist auch Punk, ist alles auch Punk.
Der Ruben ist sowieso Punk, ne? Das ist klar. Ja, du liebst Punk, du kennst dich aber auch gut aus, oder? In der Musik so.
Also mit Punk speziell kenne ich mich nicht aus, so richtig, weil ich habe, außer jetzt die Band, die gleich kommt, Stiff Little Fingers, habe ich noch nicht so richtig meine Punk-Nische gefunden.
Okay.
Weil ich muss sagen, so Bands wie zum Beispiel Sex Pistols und so, ich weiß nicht, ich möchte einfach irgendwie noch tiefer rein, weil es da halt auch den Vorwurf gibt, dass sie das halt zu sehr kommerzialisiert haben und alles. An sich mit Musikgeschichte bin ich einigermaßen fit, weil ich seit ich ungefähr 10 bin Rockmusik höre.
Du hörst Rockmusik, oder? Du hast ja immer mal hier Rock... T-Shirts an und so. Also es gibt zwei Damen, die hier sind heute, die immer mal in die Institution, in die Schule kommen mit hier, mit irgendwelchen T-Shirts, mit Band-Shirts und so weiter. Mag ich ja immer gern. Manchmal spreche ich dann jemand an drauf und dann sagen die, kenne ich gar nicht, habe ich halt bei H&M gekauft oder so, aber ist bei dir nicht der Fall. Ich weiß, du hast da irgendwie Joan Jett mal dabei gehabt, oder?
Also mein Joan Jett T-Shirt ist tatsächlich von H&M, aber ich liebe
aber du kennst Joan Jett.
Ja, ich höre sie, glaube ich, seit dem Lockdown schon. Und ich muss auch dazu sagen, das zweite Lied, was ich aus Zeitgründen jetzt rausgelassen habe, wäre auch eins von Joan Jett gewesen. Also Ride Till the End ist eines ihrer Unbekannteren, trotzdem größte Empfehlung.
Okay, und wie kommst du jetzt auf Stiff Little Fingers?
Also dazu muss man wissen, dass wir Anfang des Jahres auf Studienfahrt waren, und zwar in Irland, zwar in Südirland. Aber ich habe mir halt dann auf Spotify eine Playlist runtergeladen mit halt Bands wie zum Beispiel den Cranberries und U2 und generell halt irischen und nordirischen Bands. Und da war ein Song dabei namens Beirut Moon von Stiff Little Fingers. Und ich war so, also es hat mich komplett aus den Socken gehauen und deshalb musste ich den unbedingt mir anhören. Und dann bin ich sofort auf den Artist gegangen und habe das so chronologisch durchgehört.
Ja, und ich glaube, der größte Hit von dir, wenn man von Hits da sprechen kann, ist ja immer so eine Sache, aber war natürlich Alternative Ulster. Ja. Also ne, da habe ich schon mal mit dem Tobias Westphal, der hier schon ein paar Mal war bei mir, geredet, dass das natürlich auch ein wichtiges Lied war für die Troubles da in Nordirland und für den Krieg, ja, für den Bürgerkrieg, der da abgegangen ist. Aber du hast da ausgesucht Suspect Device. Warum?
Ja, also es ist hochpolitisch, das hört man auch sofort. Also sobald es losgeht, hört man das eigentlich. Und an Suspect Device muss ich einfach sagen, es ist eigentlich ein klassischer Punk-Song. Und ich liebe das, dass man richtig hört, die sind wütend, die wollen laut sein. Es ist auch der erste Song auf dem allerersten Album, eigentlich ihr erster eigener Song. Und man hört dann einfach, dass die richtig Lust haben, loszulegen, finde ich persönlich.
Das hört man ja bei vielen Bands und das finde ich auch ganz toll, dass man wirklich, dass die, wenn die ihr erstes Album machen, manche jedenfalls, das ganz bewusst machen und sagen, das ist jetzt unser Ding, damit wollen wir zeigen, damit wollen wir rausgehen, das wollen wir der Welt zeigen. Und so ist es offensichtlich bei dem Song, oder?
Ja, sie hatten einfach was zu sagen und das haben sie geschrien.
Okay, deswegen müssen wir uns das natürlich anhören. Suspect Device von Stiff Little Fingers. So muss es sein, oder?
Ja.
Ja, sehr, sehr geil. Tolle Band aus Nordirland, ganz wichtig. Sehr schön. Ja. Und also du bist, Rock ist dein Ding, oder?
Ja, richtig. Ich höre auch fast nichts anderes.
Gut.
Richtig und wichtig, ne?
Richtig und wichtig. Sehr schön, Anna. Magst du noch was erzählen oder war es das schon?
Ich würde noch eine Sache erzählen. Bitte? Weil in den Alben auf Spotify sind auch teilweise Interviews mit dem Frontman und dem, der eigentlich die ganze Zeit, das ist das einzige Mitglied, was die ganze Zeit dauerhaft bei der Band war, Jake Burns. Und da habe ich mir eine Stelle rausgepickt, beziehungsweise das ist was, also ich habe das Interview nur einmal gehört und das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil die Band hat sich zwischendrin mal aufgelöst.
Ja.
Und er hat erzählt, warum, und er hat dann gesagt, we didn't talk about our problems, we solved our problems with fistfights.
Okay.
Und ich finde, das ist einfach sehr bezeichnend für die ganze Punkbewegung generell. Ja. Und es ist nichts Gutes, aber ich finde, es passt einfach perfekt rein.
Passt dazu, war auch so, ich glaube, ist vielleicht im Moment nicht mehr so, ja, weil man ist ja trotzdem, weiß nicht, ob der Punk noch so richtig relevant, also Punk zeitgenössisch noch so relevant ist, aber das ist natürlich wichtig.
Ja, es ist halt wieder eine Subkultur geworden.
Ja. Genau. Danke, Anna. So. Super. Sehr schön.
Ciao, ciao.
Du bleibst aber noch da, ne? Also, alles klar. Jetzt kommt die Sarah als nächstes. Hallo, Sarah.
Hallo.
Und jetzt kommen wir zu Elton John. Also, es ist ja wirklich hochinteressant, was ihr hier da hört. Hier 60er Jahre, dann zuvor natürlich Chopin, 19. Jahrhundert, was weiß ich. Jetzt hier Elton John, der vor kurzem eigentlich erst aufgehört hat mit seiner Karriere, oder ich glaube, Alben nimmt er immer noch auf, aber er hat aufgehört zu touren, ist ja auch schon Ende 70, glaube ich. Du hast ja ausgesucht The Bitch Is Back von Elton John. Wie kommt man auf sowas, Sarah?
Also ich muss zugeben, dass ich das tatsächlich durch eine Serie entdeckt habe, die ich eben vor kurzem angeguckt habe, die mir Theresa tatsächlich empfohlen hat. Und da war es eben so, dass in einer Szene die Hauptcharakterin sich eben zurückgezogen hat, weil sie einen sehr emotionalen Moment hatte.
Wie heißt die Serie?
Off Campus.
Off Campus, okay, das sagt man. Ich habe es zumindest schon mal gehört, ja.
Also so, das ist von einem Buch, das ich schon mal gelesen habe, und Therese hat es dann eben empfohlen. Genau. Und da war es eben so, dass die Hauptcharakterin sich in einen emotionalen Moment zurückgezogen hat und dann eben das Lied aufgelegt hat, um sich quasi durch diese Musik eigentlich zu retten und diesen Moment zu entfliehen.
Mhm.
Und eigentlich so vergessen wollte, was um sie herum passiert, einfach damit sie sich wieder gut fühlt. Und dadurch bin ich dann eigentlich auf das Lied gestoßen, weil mir das in dem Moment schon so gut gefallen hat, einfach weil das so ein Selbstbewusstsein vermittelt hat. Und dann habe ich eben angefangen, das Lied danach auch so zu hören, und seitdem ist es mein absolutes Lieblingslied.
Wunderbar. Elton John, The Bitch Is Back. Ist es bei dir häufiger so, dass du dann über Serien auf Musik kommst, oder
ja, tatsächlich,
was ist deine Quelle? Quelle ist wahrscheinlich irgendein Streamingdienst, kann ich mir vorstellen. Das ist ja bei uns allen so mittlerweile, selbst bei mir.
Also es ist tatsächlich schon so, zum Beispiel auch auf das Lied I'm Still Standing von Elton John bin ich eben auch durch den Film Sing eben gestoßen. Mein Vater hat mir damals empfohlen, eben den Film zu schauen, und dann habe ich den eben angeguckt, und ich fand auch das Lied eben so schön, dass ich mir das dann auch damals, also während dem Lockdown, eben auch eigentlich auf Dauerschleife angehört habe.
Ja, der für uns dann trotzdem alle immer noch bezeichnend war oder ein Einschnitt war für uns alle irgendwo im Leben, und dann, man muss das ja auch vielleicht auch irgendwo positiv sehen, wir hatten alle wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Musik zu hören, wahnsinnig viel Serien anzuschauen und so weiter. Ihr wart ja dann noch, Also wirklich so um 10, zwischen 10 und 12 ja. oder so, oder? Ja. Okay, ist klar. Ja, Elton John so als Künstler war dir zuvor wahrscheinlich gar nicht groß bekannt, nee, oder?
Tatsächlich nicht. Also ich bin dann eben auch erst durch dieses Lied auf ihn gestoßen und habe dann eben auch ein bisschen recherchiert über ihn, wer denn so als Person auch ist. Und da finde ich, dass dann eben auch seine Musik, die er da macht, eigentlich perfekt auch zu ihm passt, weil er ja auch immer so der Typ eher war, der auch so extravagante Outfits auf der Bühne getragen hat.
Die Brillen, ne?
Ja, genau. Und dazu finde ich, passen dann auch seine Lieder, wie jetzt eben zum Beispiel The Bitch Is Back, eben sehr gut, weil er eben dadurch zeigt, dass man einfach sich selbst sein sollte und nicht auf andere Personen hören sollte, sondern einfach so sein sollte, wie man sich eben fühlt und wer man eigentlich ist.
Hast du zufällig dieses Biopic über ihn gesehen? Rocket Man hast du nicht gesehen, oder? Also ich habe es auch noch nicht gesehen, soll aber sehr gut sein, wo das eben auch so ein bisschen thematisiert wird. Also können wir mal schauen, ob, ja, kannst du mal gucken, ob du vielleicht irgendwann mal dazukommst.
Ja, ich glaube, das muss ich mir mal an.
Genau, alles klar. Super, ja, und... ja, manche Songs passen halt auch perfekt zu irgendwelchen Filmen, Serien und so weiter. Ja, wunderbar. Das war die Sarah. Dankeschön, Sarah. Aber du kommst doch mal, weil später kommt eine neue Rätselfrage zu Elton John. Theresa, wir haben zwei Theresas. Leute, bitte lasst euch nicht verwirren. Aber jetzt kommt erstmal die erste Theresa, die der andere Theresa das Handy wegnimmt. Du musst auswendig können, was du sagen willst, Theresa.
Ich kann sie finden.
Ach so. Okay. Theresa, du bist die Nächste und du hast was von Gracie Abrams rausgesucht.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen was. Erstmal hallo, Theresa.
ja, genau. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt auf Gracie gekommen bin. Ich glaube wahrscheinlich einfach durch Spotify zufällige Songs, einfach weil sie ähnlich sind wie andere Lieder, die ich eh schon höre, weil ich generell eigentlich nur Pop höre. Und ich war dann auch auf einem Konzert 2025 mit der Theresa hier. Ja, und seitdem höre ich ihre Lieder eigentlich noch viel mehr. Und das Lied ist eigentlich halt mein Lieblingslied von ihr, weil das ist auch die erste Single aus dem Album, also aus der Tour The Secret of Us. Das war halt das Konzert, wo wir waren. Ja, genau.
Jetzt erzähl mal, wenn man da aufs Konzert geht, wie stelle ich mir das bei dir vor? Weil, also ganz ehrlich, bin ich leider ein bisschen raus. Gracie Adams, Abrams, Entschuldigung, nicht gekannt. Wie groß ist so ein Konzert? Also wo hat die gespielt? Wo habt ihr das angeschaut?
Das war in Stuttgart und es war schon voll. Also wir haben auch gewartet, es war im Februar und wir hatten kurze Sachen an und wir waren da schon lange draußen gestanden in der Schlange und wir haben uns schon den Arsch abgefroren.
Ja, aber jetzt sag mal, das ist so eine Halle, was du brauchst jetzt?
Porsche Arena.
Bitte?
Porsche Arena.
Ach so, also schon groß.
Ja,
wow. Da waren schon viele Leute.
Okay,
sehr schön. Das war schon cool, die Stimmung war auch gut. Ja.
Okay, aber so wahnsinnig viel hat die noch, also läuft es dann 2 Stunden ab, so Konzert?
Ja.
Schon?
Ja.
Okay, also toll. Risk von Gracie Abrams, Mensch!
Look at me now, said I wouldn't do it, but I hunted you down. Know you were the girl, but it didn't work out. Know you bought a house, but you had to move out. I'm not proud, cause I'm just scared of you shooting it down. You can just talk and I'll stare at your mouth. It could be bad, but I wanna find out. And I wake up in the middle of the night with the light on, and I feel like I could die. Cause you're not here, and it don't feel right. Cause you're not here. God, I'm actually invested. Haven't even met him. Watch this be the wrong thing. Classic. God, I'm jumping in the deep end. It's more fun to swim.
Ist es schon auch so, also es werden wahrscheinlich Leute in eurem Alter dort gewesen sein, oder?
Ja.
Schon hauptsächlich.
Ja.
Ist es auch so, dass hauptsächlich Mädels dort waren? Oder ist
schon,
das,
also schon? Es waren schon ein paar Jungs, die haben dann auch schon mitgetanzt und so, aber es waren schon hauptsächlich Mädchen, ja.
Also ist das eher eine Künstlerin? Wir kommen ja dann auf Taylor Swift auch noch, weil das, ich glaube, ihr beide gern auch mögt, die Taylor Swift, die dafür steht, für ein Frauenbild oder für ein, sagen wir mal, eine unabhängige junge Teenager oder auch ältere Frau, die eben voll für ihre Rechte einsteht und so hat es damit zu tun offensichtlich.
Also sie singt auch hauptsächlich so über Liebe und so, aber sie ist auch selbstständig und ja.
Okay. Dann noch was, muss ich ja auch fragen, steht die da allein, hat die Band dabei oder so, wenn die auftritt?
Ja, also sie singt alleine, aber sie hat auch eine Band dabei, die halt Musik macht und...
Genau, so, also das ist schon also so ein Band-Ding irgendwo auch.
Ja.
Die macht aber ihre Sachen alleine. Also die
schreibt auch ihre Lieder hauptsächlich alleine.
Ja. Okay, sehr gut. Gracie Abrams. Jetzt habe ich es doch mal einmal halbwegs richtig ausgesprochen, oder? Sehr schön. Ja, das ist wahrscheinlich was viele Leute kennen werden und deswegen toll. Kennen die sich? Taylor Swift
die
und sie?
Die haben ein Feature zusammen.
Also, kannst ruhig gleich mitsprechen, Theresa, weil du nickst immer. Ja, du kennst dich ja aus, ja.
Ja, also sie haben ein Feature, ich glaube, es ist sogar in dem Album, also das Scream of Us, und es heißt Us, also der Song. Ja, und sie hat auch öfter auf der Eras Tour performt, sie war auch der Opener.
Ach so, die war der Opener von Taylor Swift?
Ja, also es gab mehrere Opener, es gab Paramore, Sabrina Carpenter und eben Gracie. Und Gracie war größtenteils von der amerikanischen Tour eben Opener.
Okay. Theresa, ich sag jetzt eins, ja, weil du die erste Theresa heute bist. Wie dran warst du auch bei Taylor Swift auf der Eras Tour?
Nee, also ich habe schon überlegt und ich wollte eigentlich, aber es war halt schon schwer, ein Ticket zu kommen und dann war es mir doch ein bisschen zu teuer, was die Theresa jetzt gezahlt hat für ihre VIP-Tickets.
Für was? Für VIP-Tickets?
Ja, also es wäre schon cool gewesen und ich bin auch nächstes Mal safe dabei, aber es war halt wirklich ein bisschen zu teuer einfach.
Ja, oh Gott, was heißt teuer?
Also es gibt eine sehr hohe Price Range, also es gibt von unter 100 Euro bis wirklich in hohen 100er Bereich. Wir waren bei etwa 400 Euro und das haben wir dann zweimal gezahlt wegen meiner Schwester noch. Aber also es gab jetzt nicht so eine extra Backstage-Experience oder so, aber man hat extra Merch bekommen, so ein VIP, so eine VIP-Box eben mit Merch und das fand ich dann schon cool und ich hätte auch wesentlich mehr gezahlt, wenn wir mal ehrlich sind, weil mir diese Erfahrung einfach sehr viel wert ist.
Und es hat sich gelohnt.
Ja, definitiv.
Du hast ja einmal gesehen, Taylor Swift?
Jein. Also wir waren am 27. Juli letztes Jahr, vorletztes Jahr.
Das weiß ich, dass die Eras Tour vor 2 Jahren war.
Vorletztes Jahr, genau. Waren wir am 27. Juli eben im Olympiastadion und dann am nächsten Tag außerhalb und haben dann da nochmal zugehört.
Ach ja, genau. Also auf diesem Olympiastadion in München?
Ja, wo dann dieser Berg war.
Auf dem Olympiaturm,
genau.
Berg da. Ja. Okay, nicht Turm, sondern Berg. Da sind viele Leute. Also ich bin ja da auch schon ein paar Mal. Ja, und das ist ja auch cool dort. Also kriegst du viel mit, ne?
Ja.
Sieht man da auch was?
Also hätten wir ganz oben gesessen, hätten wir was gesehen, aber da hätte man wirklich schon einen Tag vorher da sein müssen. Und zu dem Zeitpunkt war es auch wirklich sehr, sehr warm. Mhm. Was wir auch sehr gemerkt haben, als wir im Stadion waren, weil da waren wir im Ostblock, das heißt, die Sonne hat uns direkt ins Gesicht geschieden und es war schon nicht ganz aushaltbar. Und deswegen haben wir uns eher weiter unten hingesetzt dann am nächsten Tag.
Und aber hören tut man super.
Ja, hören definitiv.
Ja. Sehr schön. Also, Theresa, du bist ein Swiftie.
Ja.
Warum?
Also, ich habe sie entdeckt so um 2022 rum, weil sie da Ende 2022, also im Oktober, ihr Album Midnights rausgebracht hat. Und da, also das ging eben sehr viral und hat man es über TikTok und Instagram eben sehr mitgekickt. Und Taylor hat einfach eine riesige Fanbase, die sind einfach sehr willkommen heißend und sie nehmen einen wirklich auf. Und ich habe sehr enge Freundschaften durch diese Fangemeinschaft geschlossen. Und es ist eben auch weit mehr als diese Musik, es ist dieses Zusammensein. Es gibt so eine Tradition mit den Friendship Bracelets, wo man dann eben tauscht und sich auch eben interkulturell austauscht. Also ich habe eine Freundin in Griechenland, die ich eben nur deswegen kennengelernt habe, und eine Freundin in Schottland auch. Und das ist einfach eben sehr viel mehr als diese Musik. Und die Musik natürlich auch, die sehr aus der Seele von einem spricht. Und es ist nicht immer dieses Pop, Glitzer, keine Ahnung was, was Leute sie abstempeln, sondern sie hat auch sehr tiefgründige Musik. Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dann bin ich mir sicher, dass auch Leute was für sich finden, wenn sie eben nicht nur dieses stereotypische Taylor Swift Pop Girl sehen.
Also ich habe hier schon mal jemand gehabt, eine Frau so um die 30, die aus Amerika kommt. Und die hat auch von Taylor Swift in allerhöchsten Tönen gelebt und hat immer wieder, und das glaube ich 10-mal gesagt, she's a lyrical genius. Also sie hat einfach gesagt, dass auch sie als Muttersprachlerin einfach sagt, dass es lyrisch anscheinend kaum besser geht. Ja? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe den Bezug nicht so, ja, aber also die Leute, die begeistert von ihr sind, loben sie eben auch wegen dieser Ausdrucksstärke und wegen all dem, was du auch gerade gesagt hast. Also insofern schon toll. Du hast ja dann auch noch was zur Rätselfrage beizutragen, das ist klar. Aber also es ist auch wirklich so Gemeinschaft, oder?
Ja, definitiv. Also es ist einfach dieses, dass man sich über ihre Songs austauschen kann. Sie hat ja mittlerweile 12 Alben.
Ja, die hat schon viel gemacht.
Die hat viel gemacht, genau. Und eben dieses, ob man jetzt Pop mag, ob man dieses Lyrical Genius eben mehr mag, da sind vor allem eher die letzten Alben eher für einen, wo man dann, also es gibt auch sehr viele so Internetforen, wo man so hat, ob es Shakespeare oder Taylor Swift gesagt hat. Und dann ist es tatsächlich auch gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Und man sieht schon wirklich, dass sie sich da sehr Gedanken macht und wie tief auch ihre Metaphern und alles gehen.
Also ich kann sagen, ich habe nicht so wahnsinnig viel gehört, aber was mir gefallen hat, war, weil wir vorhin beim Lockdown waren ihre Lockdown-Alben.
Folklore,
das fand ich jetzt wirklich ganz toll.
Ja.
Das hat wunderbare Melodien auch, und also ich habe jetzt in die Texte gerade so reingehört, ich habe es halt ein paar Mal gehört, aber das fand ich wirklich schön.
Also bei Folklore und Evermore, das sind, also das heißt Schwesteralben, weil sie sich so ergänzen, und bei denen muss man noch sagen, quasi in allen Alben vorher hat sie so von ihrem Leben erzählt und das ist quasi wie so ein Tagebuch für sie, und während Corona hat sie dann eben versucht, was Neues auszuprobieren, nicht nur von eben vom Genre her, sondern auch von ihrem Schreibstil. Und zwar hat sie da eben erfundene Geschichten gemacht. Mhm. Es gibt auch in Folklore, das ist, ich glaube, das 10. Album, 9. Album, da hat sie, das heißt Folklore Love Triangle, und es sind eben 3 Songs über eben 3 Teenager, die eben in so einer Dreiecksbeziehung sind, und da hat sie eben ein bisschen auch quasi die Geschichtsschreiberin aus sich rausgeholt und mehr darüber als über ihr eigenes Leben erzählt.
Jetzt hast du aber Call It What You Want. Das ist wahrscheinlich für dich als Taylor Swift-Fan unfassbar schwierig, einen Song auszusuchen. Aber es muss ja einen Grund geben, warum du Call It What You Want ausgesucht hast.
Also es ist, wie gesagt, sehr schwer. Meine Lieblingsalben sind eigentlich Folklore und Evermore. Aber Call It What You Want ist von Reputation. Und Reputation ist eben dieses Album, was sie nach ihrem Shitstorm rausgebracht hat. Das ist das mit Kanye West, was eben so ein riesiges Drama damals war, und Call It What You Want hat für mich eben diese Bedeutung. Also zum einen war das mein Surprise-Song auf der Eras Tour, und zwar hat sie dieses Konzept, weil sie eben so viele Songs hat, dass sie jedes Konzert eben 4 Songs gespielt hat, die nur auf dem Konzert waren, und Call It What You Want ist eben ein Teil davon, und Call It What You Want ist quasi der Liebessong von Taylor, zusammen mit You're In Love, und You're In Love war auch mein Surprise-Song. Und da erzählt sie eben diese Innigkeit von 2 Personen, die sich eben lieben, auch wenn es gerade schwer für sie ist. Und das war halt eben in der Zeit, wo sie diesen Shitstorm bekommen hat. Und dass man eben eine Person liebt, egal was andere Leute über sie sagen, über diese Beziehung. Und das bezieht sie auch auf ihren damaligen Partner Joe Alwyn. Und also dieser Song ist mir eben vor allem durch die Eras Tour, dass ich den live hören durfte, als eine der wenigen Personen, sehr wichtig, weil es waren ja wirklich Millionen von Leuten auf dieser Tour und nur ganz wenige Leute konnten den live hören.
Ja, also das kann ich also absolut nachvollziehen. Es gibt so Songs von Lieblingskünstlern, egal wer das jetzt ist oder so, wo ich sage, wow, der ist nochmal viel geiler, wenn ich den mal live sehe.
Ja.
Ja, und dann weiß ich auch, man hat so das Gefühl, das ist jetzt für mich gewesen oder so. Ne? Toll, ja. Call it what you want, Taylor Swift.
Crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. Cause my baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. Call it what you want, yeah, call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene, loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah, call it what you want to. All my flowers grew back as thorns, windows boarded up after the storm.
Sie spielt selber auch Gitarre, oder?
Ja.
Also bei dem Lied jetzt wahrscheinlich nicht, weil da kommt keine vor, aber...
Also bei den Surprise-Songs zum Beispiel hat sie einmal, also das ist die akustische Version, und da spielt sie eben Piano und Gitarre selber. And I know I make the same mistakes every time bridges burn.
I never learn, at least I did one thing right. Schreibt ihr alles selbst?
Größtenteils, ja.
Größtenteils.
Also sie hat noch,
die Texte auf jeden Fall, oder?
Ja, und dann hat sie... vor allem ihren Co-Produzenten Jack Antonoff.
Genau.
Der vor allem bei Folklore Evermore so beteiligt war.
Genau. Der ist ja ganz viel unterwegs und hat ganz viele unterschiedliche Künstler auch, also auch Sachen, die ich viel höre. Mhm. Wirklich so, also richtig im Rock, sogar Alternative und so. Der kommt ja auch daher, glaube ich, war der nicht bei der Band, der Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, kommt aber gleich. Da war der dabei und der ist aber jetzt Riesenproduzent irgendwie.
Ja.
Genau. Super. Ja, du hast zwei Songs dabei. Zweite ist nicht von Taylor Swift, sondern der zweite ist von Train.
Genau. Und zwar ist das Drive-By und das ist aus dem Album California 37. Und bei mir geht's, also da ist mir nicht wirklich die Message von dem Song so wichtig, sondern was ich mit dem Song verbinde. Und zwar verbinde ich da meine Jugendreise von letztem Jahr damit. Und zwar ging die nach Amerika. Und es war so eine Jahr-Rundreise und das halt ohne Eltern. Und da habe ich wirklich Freunde fürs Leben quasi kennengelernt.
Du warst allein, ne?
Ja.
Ja.
Eben über diese Jugendreise. Und da habe ich Freunde kennengelernt, mit denen ich auch immer noch was mache. Und ich freue mich wirklich, die auch wiederzusehen. Und Drive-By ist eben dieser Song, den verbinde ich mit... also sehr stark mit L.A. Und L.A. ist auch...
I love L.A.
Und L.A. ist auch definitiv meine Lieblingsstadt. Und sobald ich diesen Song höre, das bringt mich einfach direkt wieder, keine Ahnung, in den Bus, als wir durch Beverly Hills gefahren sind und wirklich die beste Zeit unseres Lebens hatten und eben auch diese Freundschaft geschlossen hatten, die wirklich bis heute sehr stark anhält.
Jetzt habe ich gedacht, Mark Treppitz wäre deine Lieblingsstadt, aber nein.
Leider nicht.
Knapp dran vorbei.
Selbst.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's déjà vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. Absolut toller Song. Du hast mal was voraus oder vielen von uns war außer Theresa noch jemand schon mal in L.A.? Anna war auch schon in L.A. Anna und Theresa, okay. Ist wirklich so geil, wie man sich's vorstellt.
Ja, definitiv. Also wir waren ja auch in San Francisco, New York, Las Vegas Und die meisten von meinen Freunden sind eben sehr, also haben ihr Herz quasi in New York gelassen. Und New York ist auch wirklich eine wunderschöne Stadt, aber irgendwas in L.A. hat es mir einfach angetan. Und ja, ich freue mich, wenn ich wieder hin kann irgendwann mal. Und es ist einfach wirklich dieser American Dream, den man doch spüren kann.
Nach dem Abi?
Definitiv.
Definitiv?
Ja.
Direkt danach? Weißt du noch nicht?
Weiß ich noch nicht, tatsächlich. Aber also auf jeden Fall noch eine Reise dahin, direkt nach dem Abi. Ob ich vielleicht länger da bleibe, weiß ich noch nicht. Aber es ist geplant.
Sehr schön. Na toll, ja. Drive-By von Train, tolle Band, hat ein paar Hits auch, ja, und cool. Ja. Das ist natürlich auch sowas, was man verbindet mit, keine Ahnung, da war ich da, da war ich da, da habe ich die Serie dazu gehört, da war ich auf einem Konzert, hier wie der Gracie Abrams und so weiter. Das sind Sachen, die vergisst man so schnell nicht. Wunderbar, jetzt müssen wir nochmal wechseln, es kommen aber nur noch zwei Leute, ihr seid ja zu acht und da brauche ich eure Rätsel. Fragen dann später. Dankeschön, Sarah, Theresa und Theresa. Und jetzt kommt noch die Isabella und die Genies kommt noch. Ich müsste jetzt Überbrückungsmusik spielen. Schaffe ich aber nicht. Deswegen, das geht ja ganz schnell. Setzt euch, wo immer ihr auch hin wollt. Ja, Isabella, du bist die Nächste. Jetzt kommt ja wieder was Ungewöhnliches. Was heißt ungewöhnlich? Es gibt ja nichts Ungewöhnliches, sondern es gibt halt einfach nur die Musik, die ihr gerne hört. Was hörst du so hauptsächlich?
Also ich höre tatsächlich hauptsächlich nicht, ich höre eigentlich gar keine Musik wirklich. Ich höre in Spielen Musik, aber ich höre jetzt nicht irgendwie Radio oder wirklich auf YouTube mal ernsthaft Musik. Wenn dann nur in Videospielen oder wenn man halt mal draußen auf irgendwelchen Festen ist, dann...
Aber Videospiele sind schon auch dein Ding.
Ja.
Zum Beispiel, erzähl doch mal, dass man hier so ein Bild hat, so ein bisschen.
Ja, also ich spiele eben sehr gerne Spiele von dem Unternehmen HoYoVerse. Das hat so Spiele wie Genshin Impact und Honkai Star Rail entwickelt. Genshin Impact zum Beispiel spiele ich jetzt schon seit, ich glaube, 3 Jahren. Da hat meine Schwester mich eben zuerst reingebracht und ich mochte das Spiel tatsächlich zuerst gar nicht, weil ich dachte, es wäre zu kindlich. Aber als ich dann in die Story eben reingekommen bin, habe ich dann gemerkt, wie schön das Spiel eigentlich sein kann, wie schön die Charaktere, die Geschichten der Charaktere sein können und eben auch, wie schön die Musik dort ist. Und das Gleiche gilt eben für Honkai Star Rail. Bloß da habe ich eben erst vor 2 Jahren angefangen zu spielen.
Okay, jetzt hören wir erst einmal rein. Ja? Also ihr seht oder ihr hört, Leute, was das für eine Bandbreite ist. Elogia Cinerosa, sage ich es irgendwie einigermaßen?
Ja.
Einigermaßen.
Ja.
Mehr als einige Woche, okay, alles klar. Textlos, ne?
Mhm.
Wie Chopin. Isabella, wie wichtig sind diese Songs, diese Einspieler, die da drin sind für das Spiel?
Für das Spiel selbst nicht so super wichtig. Dieser Song kommt zum Beispiel eher aus einem Trailer für eine Organisation innerhalb des Spiels und ich finde eben, der untermalt die Macht dieser Organisation mehr, wie man auch schon im Hintergrund hören kann. Aber so super krass wichtig ist die Musik für das Spiel, finde ich jetzt nicht.
Jetzt kommt die Macht, oder? Sie nickt schon. Ja, Ja, und abgesehen davon, dass du es spielst, hörst du es dann auch so mal immer mal an?
Ja, also ich höre die Soundtracks von Hoyomix, das ist eben das Unternehmen, was für Hoyoverse die Musik herstellt. Das höre ich mir schon immer sehr gerne auch privat an, wie zum Beispiel auch Frozen Tides oder Shatter the God's Crown. Ich persönlich finde einfach, dass es immer eine schöne Melodie zu sich hat und das versetzt mich auch immer so in die Geschichte wieder zurück, wie ich es damals halt eben das erste Mal miterlebt habe, sozusagen.
Seit wann spielst du?
Generell Videospiele oder jetzt?
Ja, generell.
Boah.
Lang.
Ja, ich glaube, in der Grundschule hatte ich zum Beispiel meine erste Wii U. Es war entweder eine Wii U oder ein Nintendo 3DS. Das hat mein Papa mich damals reingebracht und dann bin ich so...
Dein Papa?
Ja.
Macht er das auch?
Ja, der spielt sehr gerne Videospiele, aber eher am Computer und nicht auf irgendwelchen Konsolen oder so. Der hat mich dann in die ganzen Mario-Spiele und so reingebracht. Dann habe ich für eine sehr lange Zeit lang immer irgendwelche Konsolenspiele gespielt. Mein Lieblingsspiel war zum Beispiel auch damals Super Mario Galaxy. Und meine Schwester hat mich dann eben irgendwann in die Computerspiele reingebracht, die von Hoyoverse geschaffen wurden, und seitdem spiele ich auch Computerspiele.
Ich muss mal generell fragen, weil da kenne ich mich bei euch wenig aus. Zockt ihr alle?
Ja.
Ja, da drüben auch alle. Na, Anna sagt nein, Sarah sagt nein, Theresa. Die Hälfte ungefähr, halb, ja, okay. Gut, ja. Da beschäftigt man sich schon eine Zeit lang damit, oder?
Ja, ja, definitiv.
Du hast ja auch mal was präsentiert hier, ein Spiel. Das ist also unfassbar, wie komplex diese Geschichten sind auch, ja. Also kommst du richtig in so einen Strudel rein, oder?
Ja, es dauert auch sehr lange, diese Geschichten durchzuspielen. Ich glaube inzwischen ist die Geschichte von Honkai Star Rail zum Beispiel ein bisschen was über 140 Stunden lang. Und das dauert wirklich, bis man sich überall reingelesen hat und den ganzen Lore verstanden hat.
Aber das bringt's.
Ja. Finde ich schon.
Spielst du allein?
Ja. Die meiste Zeit ja. Man kann die Spiele auch im Multiplayer-Modus spielen, aber ich finde es eben schöner, die Welten alleine zu erkunden. Ja.
Schön. Ja, wunderbar. Isabella, sag doch mal, was das beste Spiel aller Zeiten ist. Das wurde auch schon oft gefragt wahrscheinlich, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Echt?
Nein. Da müsste ich tatsächlich auch wieder mit Mario Galaxy gehen, aber ich denke, das ist auch eher vom Nostalgiefaktor her wichtig, weil ich das eben damals mit meinem Papa auch gespielt habe sehr viel und das uns auch ja schon sehr nahe gebracht hat, finde ich. Und deswegen würde ich sagen Super Mario Galaxy.
Super Mario Galaxy. Spielst du ja auch Chinesen?
Nein, aber ich habe eine Nintendo Switch.
Okay.
Für Mario Kart.
Für Mario Kart. Das ist gut, wenn man für einen Führerschein übt, oder?
Ja, weiß ich aber nicht.
Weiß ich nicht, auch okay. Okay. So, dann danke Isabella.
Bitteschön.
Sehr schön. Jetzt kommt Janice. Du bist die Letzte heute in dieser Runde. Und du bist, das kann man vielleicht schon sagen, du bist die immer mal so Bandshirts auch neben Anna.
Ja.
Bandshirts anhat. Also ich weiß, dass du ganz oft Nirvana-Shirts anhast, ja. Metallica. Linkin Park, was gibt's noch? Bring Me the Horizon.
Oh ja, das ist ein gutes T-Shirt und eine gute Band.
Das sind die Hauptacts, oder? Ist der andere auch noch?
Nein, das müssen eigentlich alle sein.
Okay.
Ich habe noch einen Korn-Hoodie.
Korn, ja. Genau, Korn. Okay. Gut, du hast was von Linkin Park. Jetzt muss man dazu sagen, dass du dir gewünscht hast,
aus technischen Gründen.
Aus technischen Gründen kriege ich es nicht gut hin. Es ist ganz einfach so. Dieses Lied ist auf meinem Streamingdienst nicht drauf, jedenfalls in dieser Version nicht. Hm. Dann müsste ich es irgendwie so runterladen, also ich müsste es aufnehmen, dann klingt es immer so ein bisschen doof. Ja. Deswegen kann ich nur raten, schaut es euch halt einfach an. Wahrscheinlich ist es auch toll, wenn man es sich anschaut.
Dazu, ja, weil man sieht auch die Performance und das ist auch
dann
schon.
Dann erzählt doch so mal ein bisschen was dazu. Paper Cut heißt der Song. Ja. Einer schon der mit überhaupt bekanntesten von Linkin Park, denke ich.
Also es ist halt aus dem meist bekanntesten Album.
Ja, Hybrid Theory.
Ja, aber generell würde ich jetzt nicht sagen, dass er so bekannt ist. Also da ist schon In the End
ja.
oder auch Numb, aber es ist aus einem anderen
Album sind schon mehr bekannter als Paper Cut. Also da muss man schon Linkin Park den Namen kennen, um auch den Song zu kennen, würde ich sagen.
Was hältst du davon, dass Linkin Park weitermachen ohne Chester Bennington?
Ich finde es eigentlich gut, dass sie Emily genommen haben, weil es gibt auch viele Acts, wo der Sänger genauso klingt wie Chester. Aber das wäre halt schon etwas, halt jetzt auf Englisch zu sagen, insulting
für Chester. Das ist beleidigend tatsächlich.
Ja, schon, weil es würde dann halt klingen, als ob die restliche Band versucht, Chester zu ersetzen. Aber wenn man jetzt Emily hat, die halt gar nicht klingt wie Chester, hat man halt auch was komplett anderes und man würdigt seine Erinnerung dadurch.
Ja, ich denke, es war der eleganteste Weg, damit umzugehen, wenn man überhaupt weitermacht, dann so.
Ja, aber also, ich finde es schon gut, dass sie weitergemacht haben, weil es war ja auch Mike und Joes Hauptanteil, ja. Also Joe hat ja auch die Musikvideos gemacht und Mike hat die meisten Songs geschrieben. Und es wäre schon etwas schlecht gewesen, wenn sie jetzt aufgehört hätten. Weil sie haben auch, glaube ich, 7 Jahre oder so Pause gemacht.
Ja, ja.
Und Mike hat dann auch während der Corona-Zeit gestreamt und hat sich auch noch die ganzen Songs angehört und darüber geredet. Also ich finde schon gut, dass sie weitergemacht haben.
Wenn ich richtig informiert bin, war es tatsächlich so, dass die diesen Chester Bennington zuvor gar nicht gekannt haben. Die haben den irgendwie, haben den Sänger gesucht und der ist dann, also bekannt war der denen nicht, ja. Und der ist, glaube ich, die haben den Tape geschickt und der hat es irgendwie eingesungen oder so.
Ja. Also ich habe auch das Buch From Zero, und da wird das auch beschrieben. Also sie hatten vorher einen Sänger, aber er hat nicht zu der Vision gepasst. Und dann hatten sie das Tape von Chester bekommen. Und wo dann Chester der Band beigetreten ist, haben die Executives versucht, der Rest der Band rauszuschieben. Also quasi sind auf Chester zugegangen und haben gesagt, wir können das auch als deine Band vermarkten. Ja. Also dass du quasi der Star wirst und der Rest wird dann einfach im Hintergrund sein oder auch gar rausgeschmissen. Und Chester hat sich dann halt gesagt, also hat ihnen dann gesagt, fickt euch und ist dann zu den... ist dann zu den restlichen Members gegangen und hat gesagt, was passiert ist. Also er hat sich für die restliche Band eingesetzt.
Ja, klar. Gut, dann hör mal rein in Paper Cut. Genese, jetzt erzähl doch mal bitte dann auch noch, warum diese Live-Version, die du da gern gehört hättest, so besonders ist.
Ja, also es gibt viele emotionale Songs von Linkin Park, zum Beispiel One More Light. Und es ist auch sehr emotional, aber ich finde die Live-Version von Paper Cut, die 2017 aufgenommen wurde, das war ja auch das letzte Mal, wo Chester den Song performt hat. Und dann kann man auch am Ende bei der Bridge sehen, wie seine Stimme wirklich zerbricht. Also ich weiß nicht, ob es physisch oder emotional war, aber er war komplett fertig. Und dann sieht man auch Mike in dem Video, wie er ihn in den Arm nimmt. Und es ist halt ein sehr emotionaler Moment für mich. Und auch wenn man das Video anschaut, kann man das richtig fühlen, wie das halt quasi die letzte Energie von Chester war, bevor er dann tragischerweise gestorben ist.
Ja, was ich auf jeden Fall machen kann, ich kann das Video verlinken und man kann einfach draufklicken und sich es dann direkt anschauen. Ich glaube, das weiß eigentlich jeder, der dazuhört, dass Chester Bennington sich das Leben genommen hat und offensichtlich auch große Probleme Probleme hatte, toll befreundet war mit Chris Cornell, ja, der ein Jahr zuvor gestorben ist.
Und dann haben sie auch One More Light für ihn geschrieben.
Ja, genau. Also deswegen eine ganz wichtige Band und eine Band auch, die es geschafft hat, sagen wir mal, Leute vielleicht in meiner Generation an sich zu binden, aber auch Leute in deinem Alter jetzt, ja, da eine ganz große Gefolgschaft zu finden. Ja. Du hast sie noch nicht live gesehen, oder?
Nein, leider nicht. Aber ich versuche es in der Zukunft. Falls du,
ja. Musst auch nicht, ja, aber ich glaube, die werden da bestimmt jetzt auch noch weitermachen. Ja. Oder? Das ist ja, genau. Also toll. Ja, Linkin Park, große Band, mögt ihr? Ja, auch. Kennt man, oder? Ja, also ich sehe lauter Nicker, bis auf Baloo, der sagt nichts mehr. Alles klar. Ja, wunderbar. Leute, so schön es ist, aber das war jetzt der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Die Rätselfrage!
Ah, klingt das gut, das ist wunderbar. Endlich klingt es einmal so richtig gut hier in dem kleinen Studio. Es kommt die Rätselfrage. So, dann möchte ich erstmal die Rätselfragen vom letzten Mal auflösen mit der wunderbaren Verena Kahn zu Deichkind und Tokotronic. Und bis jetzt hat es tatsächlich nur der mich beantwortet, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass beim letzten Mal ich vergessen habe zu erwähnen den Axel und den Manuel und auch wieder den mich. Es ging abwechselnd um Deichkind und Tokotronic. Und ich mache jetzt mal die beiden Deichkind-Fragen, die Verena gestellt hat. Also die erste Frage, Sebastian Porky Dürre spielte auch bei den H-Blocks den Song Celebrate Youth ein. Und darauf wollte sie hinaus, bei Wetten, dass begleitete er einen internationalen Star, nämlich Ronan Keating. Und die andere Frage über Deichkind war, der Lars Eidinger spielt immer wieder in Deichkind-Videos mit, zum Beispiel bei Richtig Gutes Zeug oder Wer sagt denn das, das auch im Special angeklungen ist. Lars Eidinger finde ich einen schwierigen Schauspieler, ganz ehrlich. Und ich habe zwei Fragen zu Tokotronic gestellt, nämlich Schall und Wahn. Woher kommt denn dieser Titel? Von dem Roman The Sound and the Fury von William Faulkner. Und der Mich schreibt, das ist wunderbar, der Titel selbst ist wiederum geklaut von Shakespeare's Macbeth. Jetzt passt's zum Leistungskurs Englisch. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then it's heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Das sagt Macbeth, als er vom Tod seiner Frau erfährt. Wunderbar, Schall und Wahn. Und der zweite Teil meiner Tokotronic-Rätselfrage ging um Arne Zank. Und er ist Ehrendoktor bei einer tschechischen Universität. Vielen Dank fürs Beantworten. Gut, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Teil der Rätselfrage zu Elton John oder Sarah.
Genau, also Elton John ist ja heute offen homosexuell und ist bekanntlich auch mit einem Mann verheiratet. Aber er war auch einmal mit Renate Blaul, einer deutschen Tontechnikerin, verheiratet. Und zu derselben Zeit, als er mit ihr verheiratet war, hat er auch mit dem Blue Eyes, dem Lied im Jahr 1982, ein sehr gefühlvolles Liebeslied veröffentlicht. Und unsere Frage an euch ist jetzt, an wen sich dieser Song eigentlich gerichtet hat und ob es dahinter eben eine konkrete Person als Inspiration gab und wenn ja, auch wer, oder ob es eher eine fiktive Person war, an den sich das Lied gerichtet hat.
Also war offensichtlich nicht für Renate. Ja. Alles klar. Danke, Sarah. Nächste Frage. Theresa, offensichtlich zu Taylor Swift.
Genau, und zwar ist wahrscheinlich nicht vielen entgangen, dass Taylor erst vor ganz kurzem in New York geheiratet hat. Und meine Frage wäre, welches von Taylors Idolen hat auf ihrer Hochzeit einen Song gespielt, den er bzw. sie seit 62 Jahren nicht mehr gespielt hat und wie hieß der Song?
Super. Und das, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, dass das auch mein Idol ist, der Typ. Danke, Theresa. Wunderbar. Was sagen wir überhaupt dazu, dass sie geheiratet hat? Ist schon gut, oder?
Hat sie verdient. Nach ewigen Breakup-Songs.
Jetzt hat sie es verdient. Ja. Ich hoffe, dass es kein Breakup-Album gibt. Dann.
Nee, das war schlecht. Ja, das ist schade für die Fans.
Okay, alles klar. Danke, Theresa. Anna, Stiff Little Fingers.
Also die waren ja nicht immer eine Punkband. Sie haben ganz klein angefangen als eine Rock-Coverband. Und ich will jetzt von euch wissen, wie hießen sie denn, als sie angefangen haben? Weil sie hießen nicht immer Stiff Little Fingers.
Sehr gut. Dankeschön, Anna. Cool. Das sind nochmal drei Fragen. Da könnt ihr euch hier die Zähne ausbeißen, liebe Rätselfüchse. Ich freue mich schon. Wie immer schickt ihr natürlich die Nachrichten an pittyspopcast@gmx.de. Und Janice, du bist jetzt die den letzten Song mitgebracht hat. Und bei mir ist ja, wenn es geht, irgendwie der letzte Song immer ein deutscher Song. Und jetzt kommt die Band, die ich auch ganz toll finde, nämlich die Band Kraftklub. Wie kommst du zu Kraftklub?
Ja, ich muss mich jetzt auch hier outen. Ich komme aus dem Osten, also aus Sachsen. Und die Band kommt auch aus Chemnitz, also auch aus dem Bereich, wo ich groß geworden bin und auch geboren bin. Und sie
aber
sind
so schlimm ist, da muss man sich nicht outen. Also ich weiß ja, ob outen ist richtig. Na, Ruben ist aus Armenien und hier Dima aus Syrien. Und also deswegen, Sachsen ist ja nicht schlimm, ja.
Ja, und die Band ist auch eher links und deshalb fand ich es auch gut, jetzt eine andere Seite zu repräsentieren von Sachsen, die man halt nicht in den Nachrichten so oft sieht, also keine AfD oder keine rechtsextremen Neonazis jetzt, sondern einfach eine Band, die gute Musik macht, aber auch gute Werte präsentiert.
Ja, das hast du aber dann tatsächlich auch, weil wir das so ein typisches Bild haben, ja, aber du hast natürlich Kraft. Club als linke Band in Sachsen, du hast Feine Sahne Fischfilet als linke Band in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Und da gibt es dann noch 100.000 andere wahrscheinlich, die man gar nicht so kennt, aber das sind ja wahrscheinlich eher so die bekannten Bands. Und natürlich ist nicht alles rechts und fremdenfeindlich und was weiß ich im Osten genauso nett wie alles links irgendwo anders ist oder so. Es ist halt eine Mischung. Ja, warum der Song Angst?
Er ist aus einer Perspektive von einer rechten Person, also quasi, dass diese Person Angst hat vor allem, was sich gerade verändert, vor allen Dingen auch eher im Westen, dass es, zum Beispiel, es gibt auch eine Line, wo man quasi jetzt Angst haben muss vor Lesben oder Juden, sowas, was halt eher nicht gern gesehen ist im Osten, sowas halt. Und es ist halt sehr satirisch und es soll halt einfach zeigen, diese Standards, die es jetzt noch gibt, aber dass man keine Angst davor haben muss. Also man muss keine Angst haben vor Juden oder Lesben, weil sie ganz normale Personen sind.
Genau,
aber es
wird vor halt Schulen so, und was weiß ich, braucht keine Angst haben.
So hoch gesteigert, dass sie jetzt halt den ganzen Osten oder Deutschland zerstören würden, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Also sie sind halt einfach ganz normale Personen.
Ich hab Angst. Hast du Angst?
Wichtig, ja, und ich glaube, es kommt auch aus Angst, ja, also die Feindlichkeit gegen was weiß ich, was du alles genannt hast, Janice, ich glaube, die Wurzel des Ganzen ist einfach Angst, ja, und wenn man da ein bisschen drüber spricht, dann hilft das vielleicht, keine Ahnung, ich habe keine Lösung dafür, aber es ist wichtig, dass es solche Bands gibt und solche Künstler gibt. Und es ist natürlich auch schön, euch hier zu haben, euch alle, die ihr auch repräsentiert, dass man keine Angst haben muss und dass man ja alles Mögliche sein kann und aus was weiß ich, wie im Land sein kann und im Kulturkreis haben kann und keine Ahnung über eure sexuelle Orientierung weiß ich nicht Bescheid, die geht mich auch überhaupt nichts an, aber ich brauche keine Angst vor irgendeiner einer Orientierung zu haben, weil die absolut legitim ist, egal wie sie sein mag. Also insofern schön. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da wart. Jetzt ist es eigentlich vorbei. Hat nicht wehgetan, oder? Ging schon alles klar. Sehr schön. Danke. Leute, das war der Podcast. Popcast, jetzt sage ich schon selber falsch. LK Liebling, Leistungskurs Lieblingssongs mit den wunderbaren Ruben, Dima, Anna, Theresa, Sarah, Isabella und Genise. Wir grüßen noch die Jessica und die Sue, die heute nicht da sein konnten. Deswegen sollen die sich das anhören und sollen sich ärgern, dass sie nicht da waren, aber die konnten ja nichts dafür. Nee. Ja, deswegen vielen Dank an euch Leute. Ihr macht so weiter, wie ihr seid toll. Ja, und ihr da draußen, hört bitte weiter zu, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspopcast@gmx.de und vor allem hört weiter geile Musik. Wir hören uns beim nächsten Mal. Zum nächsten Mal kommt der Chris und wir machen ein Special über die größten Drummer aller Zeiten und ach, Genise, sag mal, wer ist der geilste Drummer aller Zeiten? Das ist spontan, hä?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also,
vielleicht Lars
von Metallica. Ach, nee, doch nicht Lars. Oh.
Das ist der Name, der mir eingefallen
Falsche Frage, alles klar. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nochmal Jubel, oder? Alles Gute, bis dann, ciao.